Also 1993 hat ein amerikanischer Historiker, der hieß Huntington, einen Clash of Civilizations vorausgesagt. Ja, das war kurz nachdem der andere gesagt hat, jetzt fängt das ewige Reich der Demokratie an. Das war dieser Fukuyama. Hat er gesagt, nein, nein, Clash of Civilizations. Damals, zumindest im deutschen Feuilleton, ist er besprochen worden als ein Reaktionär. Zum Teil als Rassist. Jedenfalls als ein, als einer, den man nicht glauben darf, weil er die Unausweichlichkeit von Feindseligkeit durch die Eigenart von Zivilisationen prophezeit hat. Und damals hatte ein kosmopolitisches Weltbild in Europa gesagt, nein, nein, die Zivilisationen brauchen sich doch nicht Feind zu sein. Wir sind tolerant. Andere Länder, andere Sitten, warum nicht? Alles ist ein Beitrag zum Weltkulturerbe der Menschheit und da braucht man nicht ausschließend denken. Wenn man die Welt jetzt anschaut, also ziemlich genau 10 Jahre später, könnte man diesen Huntington fast für einen Propheten halten. Wie kommen Leute, die sonst von nichts eine Ahnung haben, der Mann ist Geschichtsmensch, Geschichtswissenschaftler, wie kommen die dazu, so treffsichere Prognosen zu machen? Na, ich will das jetzt nicht beantworten, vielleicht im Ergebnis beantworten, später also, wenn ich fertig bin mit dem Vortrag. Zunächst mal, inzwischen schaut die Welt schon so aus, als ob da ein Zusammenprall der Kulturen vorliegen würde. Nehmen wir die Bundesrepublik. Das sind die islamischen Gemeinschaften unter Verdacht und unter Beobachtung. Jede zweite Koran Schule gilt als fundamentalistisch. In diesen Dingern sitzen wirklich Geheimdienstler drin. Diese Frau Ludin mit ihrem Kopftuch erregt ein unheimliches Aufsehen im Land. Den einfachen Standpunkt, lass ihr doch ihr Kopftuch, ist doch wurscht. Es ändert nichts. Den Standpunkt gibt es überhaupt nicht mehr. Der Spiegel schreibt in 2, 3 Nummern zurück. Unter der Überschrift Das Kreuz mit dem Koran. Schreibt einen Artikel, in dem er den Gedanken richtig vorlegt und sagt, naja Gott, ist denn so schlimm das Kopftuch? Halber Quadratmeter Stoff, soll sich daran die Welt scheiden und entscheiden? Und die Antwort heißt bei ihm, ja. Das ist die Frage von Toleranz und Intoleranz. Das ist die Frage von westlicher Weltordnung und Fanatismus. Und über ganz wenige Zwischenschritte landet der Spiegel bei einem vollen Kulturkampf. Kopftuch ist gleich Integrationsverweigerung, ist gleich freiwillige Ghettoisierung, ist gleich Ablehnung unserer freiheitlichen Verfassung, ist gleich geheime Bekämpfung dieses Gemeinwesens. Und in dem Artikel steht wirklich drin. Die halten sich in der Verfassung bloß, solange es ihnen nützt und warten bloß drauf, dass sie so stark werden in Deutschland, dass sie die Verfassung kippen können. 3,2 Millionen Moslems, davon nicht einmal die Hälfte gläubig. Der Spiegel traut sich allen Ernstes zu schreiben, von denen droht eine Gefahr, dass 80 Millionen Deutsche ihre Freiheit verlieren können. Der Spiegel, nicht irgendein Nazi-Blatt, nicht irgendein verfolgungswahnsinniges Blatt aus der Provinz, sondern der Spiegel schreibt diese Reihenfolge hintereinander und diese Sätze kommen drin vor. Der ganze Artikel ist ein Angriff auf die deutschen Gerichte und die deutschen Verfolgungsbehörden. Wie unpassend leger sie mit dem Islam umgehen. Schluss heißt es da mit der verkehrten Toleranz. Ja, so richtig nach dem wunderschönen Muster, soll doch die Frau Ludin uns gegenüber tolerant sein und nicht wir ihr. Toleranz wäre, wenn die ihr Kopftuch runter tut. Und von der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Moslems in aller Welt rücken ein bisschen zusammen. Nicht nur die Minderheit der kämpferischen Fundamentalisten. Alle sehen sich so ein bisschen ausgegrenzt, nicht gelten gelassen, als mögliche Public Enemies verdächtigt. Das ist immer mit der Antwort, dann können wir auch nicht richtig dazu. Was den Nahen Osten betrifft, da sehen die Moslems überhaupt ihre Welt, ihre Länder von westlichen Geldmaterialisten erobert, ihre heiligen Stätten von fremden Regierungen besetzt, ihre Sitten von einer in ihrer Optik sittenlosen westlichen Zivilisation und Konsumwelt überwuchert, ihre Völker und ihre Eigentümlichkeiten gedemütigt, sich um ihre Identität beraubt und in ihrem Selbstbehauptungswillen und in ihrer Selbstbehauptungsfähigkeit beschädigt. Man merkt, es ist einfach spiegelbildlich. Das eine wie das andere ist ungefähr dasselbe, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Auf welcher eigentümlichen Ebene wir uns da bewegen, lassen wir es mal dahingestellt. Auch das soll im Lauf der Überlegungen erläutert werden. Ja, welche eigentümliche Ebene, meine ich jetzt der Kulturkampf des Spiegel, die Ebene. Fühlt sich wirklich ein normaler Deutscher vom Islam bedroht? Naja, das hängt davon ab. Letzten Endes hängt es davon ab, wie politisiert er ist, wie sehr er politisch mitdenkt. Je mehr, desto mehr. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück und fragen uns mal ein paar Fragen, die unglaublich naiv klingen und es auch meinetwegen gegenüber dem, was da ideologisch abläuft, meinetwegen auch wirklich sind. Aber man muss ja immer mal ein paar einfache Fragen klären, ehe man oder um sich klar zu machen, was für unheimlich primitive, aber unheimlich wirkungsvolle Hetze da läuft. Also die einfache Frage: Warum können sie sich denn eigentlich nicht vertragen, die Kulturen? Und wenn sie sich schon nicht mögen, warum können sie sich nicht wenigstens ignorieren? Hat ja niemand verlangt, dass sie sich lieben müssen. Aber wenigstens ignorieren, warum geht denn das nicht? Ich will jetzt nicht die objektive Antwort geben, sondern die Antwort, die alle die geben, die auf eine geschulte oder nicht so geschulte Weise so denken. Also nochmal, ich will nicht gleich in die Objektivität der internationalen Politik abgleiten, sondern mal in diesem Weltbild bleiben, das uns da präsentiert wird. Und da gibt es ganz primitive Formen davon. Meinetwegen das mit dem Kopftuch. Das ist ja nicht auszuhalten, wenn jemand im Unterricht ein Kopftuch auf dem Kopf hat. Aber es gibt die elaborierte Art. Und die macht der Spiegel vor. Der Spiegel hat im Frühjahr ein dickes Heft rausgebracht, das hieß Allahs blutiges Land, ein Sonderheft zum Islam. Und da wird das noch mehr ausgebreitet, was ich in der Nummer, ich weiß nicht, die liegt drei Nummern zurück, mit dem Kreuz, mit dem Islam, wovon diese Frau Ludin mit ihrem Kopftuch drauf ist. Jedenfalls in dieser Sondernummer des Spiegel, die da im Frühjahr rausgekommen ist, da erläutert der Spiegel, warum die Religionen sich denn nicht vertragen können. Und die Antwort heißt, ist auch schon spiegelbildlich, wegen der anderen. Denn nie wegen der eigenen kann man sich nicht vertragen, wegen der anderen kann man sich nicht, wir täten uns prima vertragen, aber die. Die andere Religion ist verkehrt, warum? Antwort: Sie ist fanatisch, fundamentalistisch und deswegen gefährlich. Warum? Weil, und da wird behauptet, das sei eine Besonderheit des Islam, weil der Islam eine Religion ist, die auf weltliche Wirkung, auf weltliche Gültigkeit abzielt. Ein Gedanke, der ist deswegen verkehrt, weil er an der Stelle dem Islam was zuschreibt, was nun wirklich jede Religion meint und macht und will. Das gibt's noch nicht mal heute, dass ein evangelischer Pfarrer sagt, ja, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich rede über den Herrgott und über die Welt hat es nichts zu bedeuten. Das gibt's überhaupt nicht. Also ein paar Überlegungen, was ist eine Religion? Was ist also der gemeinsame Blödsinn von Islam und Christentum? Wieso ist deswegen die Forderung nach weltlicher Geltung, und darin steckt eine gewisse Unverträglichkeit der Religionen, jeder Religion sowieso eigen? Also ein kleiner Exkurs zur Religion. Was ist eigentlich eine moderne Religion? Wobei ich modern meine, ungefähr die, die es seit 2000 Jahren gibt und nicht die, die es seit 4000 Jahren gibt. Also ich meine Christentum, Islam, Religionen dieser Art, was sind sie? In erster Instanz, ein erster Schritt besteht darin, dass die Religion eine bodenlose Selbstkritik des Menschen ist. Bodenlos deswegen, weil die Menschen sich, wenn sie religiös sind und werden, einen Vorwurf machen. Aber einen, der gar keinen wirklichen Fehler benennt. Ihre ganzen wirklichen Dummheiten, Schwächen, wirklichen Ekelhaftigkeiten, die sie gegeneinander begehen, ersäufen sie in einem Mangel, den sie sich attestieren, der so universell ist, dass man sich den nun wirklich nicht mehr abgewöhnen kann. Sie machen sich den Vorwurf ihrer Endlichkeit. Ja, das ist der alte Satz, bin ich Gott. Ja, wenn einer zu spät kommt, dann sagt er, warum kommst du zu spät? Sagt er, bin ich Gott. Ja, er leistet was nicht, was man von ihm gern hätte, sagt er, bin ich Gott. Dieser Satz, natürlich in dem Fall als witzige Replik auf einen Vorwurf gemeint, aber dieser Satz sagt viel. Die Leute sagen, ich kann nichts, weil ich nicht Gott bin. Ich beherrsche meine Lebensumstände nicht. Das ist eine sehr affirmative Kritik. Und dabei soll es auch bleiben. Weil ein Allmächtiger, der alles kann, bin ich nicht. Versteht ihr die Härte dieser verkehrten Kritik? Anstatt zu sagen, was kann ich denn nicht, was ich gern können möchte? Ja, dann muss man den Übergang machen, dann muss ich es lernen. Was kann ich denn nicht regeln, was ich gern regeln würde? Ja, dann muss ich mich mit den Schranken befassen, die mir im Weg stehen. Aber zu sagen, ich kann nichts, weil ich nicht unbeschränkt bin. Ich bete den Allmächtigen an und gebe meine Ohnmacht zu. Ich bete den ewigen Gott an und gebe zu, dass ich bloß sterblich bin. Ich bete den Allgegenwärtigen an und gebe zu, dass ich immer bloß an einem Platz sein kann. Das nenne ich eine Selbstkritik. Immer bloß an einem Platz sein. Nicht allmächtig sein. Versteht ihr, was ich deutlich machen will? Die ersäufen alles, was an ihnen eventuell schlecht ist. Ersäufen sie in einer Universalkritik, die so unaufhebbar ist, dass sie auch schon wieder gar keine Kritik mehr ist. Ja, wir sind bloß sterblich. Wir sind Würmer, wir sind Wichte. Im Verhältnis zum Allmächtigen. Eine Nichtbefassung mit allem Schlechten, was man selber erlebt von anderen und was man selber anderen antut. Indem man sagt, alles Schlechte kommt davon, dass ich sowieso nicht alles kann. Wer so denkt, hat auf der anderen Seite einen Herrn imaginiert. Da merkt man, Religion ist die Überhöhung von Herrschaft. Ist kein Rätsel übrigens. Herr, unser Gott, sagt noch jede Religion. Ein Herr, der ganz anders ist als die wirkliche Herrschaft. Bei der wirklichen Herrschaft, da weiß noch jeder, das ist Macht und Gewalt und die unterdrückt andere und die zwingt die Leute, was zu tun oder was zu lassen, was sie von selber nicht tun oder von selber nicht lassen würden. Da weiß man immer, da wird einem was aufgezwungen, was man nicht möchte. Jetzt imaginiert man sich einen Herrn, der ganz darin aufgeht, für seine Diener da zu sein. Einen guten Gott, einen guten Herrn. Das Ideal aller Unterdrückten. Steht er nicht weg mit dem Zeug, sondern einen echt guten Herrn, das hätten wir gern. Man hat immer so schlechte. Könnte man nicht mal einen echt guten haben? Einen, der wirklich für seine Untertanen da ist. Deswegen kommen dann auch die Bilder zustande. Gott, ja, der Mächtige, der da drüber steht und doch bloß für die Druntersteher da ist. Gott der Vater, ich das Kind. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Denn du weißt besser, was für mich gut ist als ich. Man imaginiert sich gute Herrschaft. Also merkt man schon, das ist eine Untertanensehnsucht, die in der Religion blüht. Sonst brauche ich den ganzen Zirkus nicht. Und der Untertanensehnsucht, der wird eine Welt und ein Bild geschaffen. Wenn man ihn dann hat, den Höchsten, dann hat man in dem natürlich das äußerste Verpflichtende, was man sich vorstellen kann. Den Schöpfer Himmels und der Erden, der den Menschen sagt, was gut und böse ist, der also dessen Wort gilt. Die Menschen mögen sich streiten, was gut und böse ist. Gott sagt uns, was gut und böse ist. Wenn das aber gesagt ist, das gilt, das ist unbedingt, das ist nicht relativ zu Ort und Zeit, das ist einfach gültig. Deswegen ist jeder Gottesgedanke ausschließend. Ist auch kein Wunder, jede Religion hat als erstes Gebot bloß keine anderen von meiner Sorte. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jede Religion macht es. Also jede monotheistische. Insofern sind die von sich aus ausschließend. Es ist leicht, der fremden Religion Feindseligkeit zu unterstellen. Blöd ist es, der fremden Feindseligkeit zu unterstellen. Dass sie wirklich ausschließend ist, das liegt in ihrer Natur. Das ist ja die äußerste Verbindlichkeit, das absolut Gültige. Deswegen passt es zu den Gläubigen auch, dass sie die Verbindlichkeit der Regeln und Pflichten und Rituale ihres Gottes natürlich auch ihrer Umgebung verpflichtend machen wollen. Das passt zur Religion, es entspricht ihr. Jede Religion enthält ein Missionsgebot. Fast jede. Ja, das Judentum nicht, aber müssen wir jetzt nicht in Besonderheiten gehen. Fast jede Religion enthält ein Missionsgebot. Nämlich, schaut, dass er möglichst viel andere Seelen krallt und auf diesen richtigen Pfad bringt. Und deswegen tun sich die Religion, die Gläubigen dann auch zusammen. Leben ihren Glauben an ihren Herrn. Demonstrieren ihren Glauben an ihren Herrn. Machen Krawall. Kirchenglocken, Muezzine. Fronleichnamsprozessionen. Fallen den anderen Leuten auf den Geist. Um die Gültigkeit und Verehrungswürdigkeit ihres Zirkus und die Allgemeinheit, die Gültigkeit und Verbindlichkeit davon der Welt zu demonstrieren. Wenn es beim Demonstrieren bleibt. Aus dem Gedanken heraus haben sich in früheren Zeiten ja schon manche Völker auch geschlagen. Ja, die Kreuzzüge der christlichen Ritter, ja, die haben gesagt, die Ungläubigen muss man fertig machen. Und umgekehrt. Aus dem Gesagten ist jede Religion in einer Hinsicht politisch. Sie formuliert gegenüber der wirklichen Herrschaft eine höhere Hörigkeit. Ich unterstehe dem Kaiser, dem weltlichen Herrn, eigentlich erst in zweiter Instanz. In erster Instanz unterstehe ich meinem Gott. Und dem Kaiser gehorche ich letztlich bloß, weil Gott gesagt hat, du sollst dem Kaiser gehorchen. Eine wunderbare Gedankenfigur. Eine Gedankenfigur. Die absolute Unterordnung ist unter einem eingebildeten Herrscher. Die entspricht mir aber total. Da tue ich mir ja nichts Böses an. Die unter die wirkliche Herrschaft ist gar keine einfache Unterworfenheit, sondern da folge ich ja bloß am Gebot dessen, dem ich sowieso gern anhänge. Damit umgekehrt deute ich die wirkliche Herrschaft, die wirkliche Macht in der Welt, den Staat und seine Machenschaften, deute ich um. Die wirkliche Macht in der Welt kriegt einen gewissen Glanz. Nämlich, der Herrgott hat gesagt, du sollst die gelten lassen. Die wirkliche Macht kriegt da Legitimität. Auch sie ist im Dienste am Volk im Namen Gottes unterwegs. Der wirkliche König, der wirkliche Staatsmann ist ein Auftragnehmer, ist auch ein Auftragnehmer des Höchsten, und wir nehmen bloß verschiedene Aufträge. Ich nehme den Auftrag zu gehorchen und der Herrscher nimmt den Auftrag zu herrschen, beide aus Gottes Hand. Das ist der Grund, warum einerseits alle Staaten es mit der Religion gut können. Diese Überhöhung der wirklichen Herrschaft wird allgemein geschätzt. Die andere Seite, die in der Überhöhung steckt, wird nicht immer geschätzt. Nämlich, wenn der König auf Gottes Gebot hin den Respekt der Untertanen verdient. Also nochmal mein Satz von vorhin. Wenn das wirkliche Gewaltverhältnis, man gehorcht halt, weil eine größere Macht über einem steht, und wenn man nicht gehorcht, kriegt man eine auf den Deckel. Wenn das überhöht wird in ein sittliches Gebot, du sollst gehorchen, und das Herrschen in ein sittliches Gebot übersetzt wird, du sollst herrschen und dem Volke dienen als Staat, naja, dann steht die Regierung auch unter religiöser Aufsicht in einer Hinsicht. Die Gläubigen erlauben es sich dann schon, zu prüfen, ob der König eigentlich gottgefällig regiert, ob ihr Staat auch eine gottgefällige Macht ist. Ja, diese Rolle haben unsere katholischen und evangelischen und katholischen Staatskirchen in Deutschland durchaus inne. Das sind die auch politisch, dass sie immer wieder der Politik sagen, so das finden wir jetzt aber übertrieben. Wenn sie die Abtreibung freigeben sollte, wenn sie die Stammzellenforschung erlaubt oder die Embryonenverbrauch oder seinerzeit bei der Nachrüstung mit Atomraketen, da haben es jede Menge Pfarrer gesagt, das hat Gott nicht gewollt. In dem Sinn gibt es das Politische der Religion bei uns wie im Islam. Und nur wenn Gläubige ganz arg verzweifelt sind über ihren Staat, dann werden sie aus Gläubigkeit politisch stürzen mal einen Staat, weil er ihrem Gott so arg widerspricht. Ja, da möchte ich auch als erstes nicht gleich an die Mullahs im Iran denken, sondern als erstes mal an die polnischen Gewerkschaften, an die katholischen, der heiligen Mutter von Częstochowa ergebenen Gewerkschaften von der Solidarność in den 80er Jahren in Polen. Das waren Christen, keine Moslems. Also soweit. Erstens, der Hauptgedanke der Religion ist beiden gemeinsam. Deswegen sind sie als Religionen fundamentalistisch, ausschließend. Wenn man sie als Religionen ernst nimmt, vertragen sie sich nicht. Und politisch sind sie beide in ihrer Weise, dass sie sich eben als Gläubige ins öffentliche Leben einmischen und sagen, ob und in welchem Maße das öffentliche Leben den Geboten ihres Herrgotts entspricht. Gut, der Spiegel in seiner Ableitung der notwendigen Feindschaft macht eine Konzession. In dem Artikel, von dem ich berichte, der auch in unserer nächsten Nummer abgehandelt wird, die kommt jetzt noch vor Weihnachten raus, in dem Artikel äußert sich der Spiegel in einem zweiten Schritt folgendermaßen, sagt er, gut, zugegeben, auch die christliche Religion war blutig, auch die christlichen Eiferer sind unverträglich mit anderen Religionen. Zugegeben, als Religion sind die gar nicht so verschieden. Das widerspricht dem ersten Satz so ein bisschen, ne? Ziemlich sogar. Aber gut, macht er die Konzession. Als Religionen unterscheiden sie sich nicht so. Aber sie unterscheiden sich darin, dass die eine modern ist und die andere altmodisch, indem der Islam die heute gültige Trennung von Staat und Religion, indem der Islam die heute übliche Religionsfreiheit oder die Toleranz der Religionen noch nicht gelernt hat. Der Islam ist rückständig, weil er die Toleranz der Religionen sich nicht antut. Durchaus in Anerkennung, als Religion ist er so intolerant, wie das Christentum als Religion intolerant ist. Aber wir haben ja gelernt, die politische Rolle, die die Religionen spielen dürfen in den Ländern, die ist verschieden. zugegeben. Also der Unterschied liegt nicht an der Religion, der Unterschied liegt an der Rolle, die die Religion im Staat einnimmt. Und da haben Sie vielleicht wirklich einen Unterschied erwischt. Ein Unterschied, der liegt eben nicht am Islam, sondern an den islamischen Staaten zu den westlichen hier. Da ist schon was dran. Dort rechtfertigt sich die Staatsmacht noch in ganz anderer Weise als hier damit, dass sie, die politische Gewalt, der Hüter des Islam sei. Der Bewahrer der Sittlichkeit, an die es Volk glaubt. Ja, bei uns wird gestritten, ob ein Gottesbezug in die europäische Verfassung kommt. Bei uns wird darüber debattiert, ob das für moderne Minister eigentlich noch passend ist, wenn sie so wahr mir Gott helfe bei der Vereidigung schwören. Bei uns wird debattiert, ob das Kreuz abgehängt werden soll. Oder normalerweise bleibt es ja, aber wenn auf Antrag der Eltern wird es dann doch abgehängt. In Schulräumen. Im Islam, in den islamischen Staaten, um es richtig zu sagen, in den islamischen Staaten ist das noch in einer Hinsicht anders. Diese Gemeinwesen oder diese Mächte, diese Regierungen erklären sich vielmehr zum Hüter der ideellen Gemeinschaft der Gläubigen, als der moderne kapitalistische Staat sich zum Bewahrer der realen Gemeinschaft derer, die aufs Geld angewiesen sind und am Eigentum leben, Wirtschaftswachstum und Jobs brauchen, sich präsentiert. Der moderne westliche Staat, der verlässt sich auf die Abhängigkeit, in die alle durch die Ordnung des Eigentums und durch die Interessen, die sie deswegen notwendigerweise ergreifen müssen, haben. Der sagt, ich brauche denen nicht vorschreiben, was sie glauben, das machen die von selber. Ihr wirklicher Zusammenhang ist, die müssen alle aufs Geld schauen, die sind alle darauf angewiesen, dass der Eigentumsschutz funktioniert. Erst wird ihnen das Eigentum aufgezwungen. Und dann sind sie alle Eigentümer und wollen sein und dann muss es geschützt werden. Also sind die Bürger automatisch aus ihren Interessen heraus Nationalisten und werden auf die Interessen verpflichtet oder mit ihren Interessen auf die Unterordnung unter den Staat und auf den Dienst am Staat verpflichtet. Das ist der moderne westliche Staat. Deswegen sagt er, ach Gott, was die glauben, ist nicht wichtig, das stellt sich ein. In den islamischen Staaten, die sind nicht so fertige bürgerliche Staaten. Dort beruft sich der Staat in ganz anderer Weise auf die ideelle Gemeinschaft, deren Hüter er sein will. Weil er auf die wirkliche Gemeinschaft kann er nicht plädieren. Er kann sich ja gar nicht zur Existenzbedingung seiner Bürger machen. Ja, er zieht die nicht in der Geldwirtschaft hinein. Er bietet ihnen gar keine Jobs. Er produziert ihnen gar keine, er zwingt ihnen gar keine bürgerlichen Eigeninteressen auf, mit denen sie dann ganz automatisch auf eine erfolgreiche Staatsführung verwiesen sind und drauf und dann auch darauf setzen. Deswegen ist in den islamischen Staaten die Trennung von Staat und Religion noch nicht so durchgeführt wie hier. Das stimmt. Also da haben die Autoren des Spiegels einen Unterschied sehr wohl erwischt. Anders ist es als hier. Aber mit anders begnügt sich der Spiegel ja nun überhaupt nicht. Das wäre ja erst was, wenn er einfach Unterschiede feststellen wollte. Da könnte man übrigens viel feststellen in der Welt. Öfters mal ist es woanders als anderswo. Nein, wenn der Spiegel sagt, dort ist anders, dann ist es auch gleich die Auskunft, dort ist verkehrt. Bei uns ist richtig, dort ist verkehrt. Bei uns ist es aufgeklärt, dort ist es mittelalterlich. Wir haben die moderne Religion, die haben die Vorsintflutliche. Und da ist man stolz drauf, auf diesen Unterschied. Worin besteht er denn eigentlich? Er besteht in was Merkwürdigem. Der Westen ist stolz auf was, was an und für sich und beim besten Willen bloß als Perversion des Geistes verstanden werden kann. Die geben mit was an, was eine echte Perversion ist und nennen das Aufklärung. Also, fange ich an. Es gab mal eine Aufklärung, ja, im 18. Jahrhundert. Im Umkreis und im Vorfeld der Französischen Revolution. Und die Leute, die damals ihre Stimme erhoben haben, übrigens heute noch Hut ab vor denen, das waren welche, die haben die Religion beschimpft. Die haben gesagt, das ist doch alles Humbug, was da geglaubt wird. Die haben ihren Spaß damit getrieben, die Wunder zu zerpflügen. Die haben ihren Spaß damit getrieben, zu sagen, die Maria erst eine Jungferngeburt und dann in den Himmel aufgefahren. Das ist einfach lachhaft gefunden. Die haben gesagt, weg mit dem Priesterzeug. Und das war eine Polemik gegen die Untertanengesinnung, die sich solchen Blödsinn einbildet. Das waren Leute, die haben gesagt, die haben der Menschheit sagen wollen, gebraucht euren eigenen Verstand, emanzipiert euch von einem Denken, das euch selber verknechtet. Und heute wird Aufklärung benutzt für die Regelung, dass die Religion und Staat getrennt werden sollen. Die Alten haben gemeint, man muss die Religion beseitigen, neu denken über die Welt, nicht religiös. Und jetzt wird unter Aufklärung gehandelt, ach, wenn ein Bekenntnis das andere toleriert und sagt, na, ist wurscht, meins ist meins, deins ist deins, dann wäre das vernünftig, modern, einsichtsvoll. Dabei ist es, wenn schon Bekenntnis religiös ist, dann ist es die größte Zumutung, es einerseits festzuhalten und andererseits die Relativität von seinem Gehalt zuzugeben. Ja bitte, ich fände es ja nicht gut, an einen Herrgott zu glauben, der Gebote erlässt. Aber wenn das einer gut findet, dann ist es für den wirklich eine ziemliche Zumutung zu sagen, das glaubst du, das ist auch recht so, das sollst du auch. Aber wenn dein Nebenmann das Gegenteil glaubt, dann hat dein Glaube für den nichts zu bedeuten. Glauben dürfte den Blödsinn schon, an seine Geltung glauben darfst du nicht. Eine eigentümliche Geschichte. Der Religion nicht ihren Gehalt streitig zu machen, im Sinn von lasst den Quatsch, sondern der Religion ihr Geltung streitig zu machen und zu sagen, behalte den Quatsch, aber für dich. Für dich ist er doch gut genug. Du hast doch was von deinem Glauben. Und wenn jemand anders von irgendeinem anderen Fantasiegebilde was hat, dann ist das gerade so berechtigt wie deins. Man möchte direkt sagen, die Moslems haben recht, wenn sie sagen, na, wer so über Religion redet, erklärt sie ja richtig zur Ideologie. Da ist was dran. Man muss ja richtig sagen, ja, so ein Bekenntnis dazu, dass Religion das Opium des Volks ist. Ja, das hat mal ein Kritiker der Religion gesagt. Ja, Marx im 19. Jahrhundert. Religion ist ein Glaube, damit die Menschen sich mit den Scheißumständen zufrieden geben, in denen sie leben. Religion ist Opium des Volks. Das hat einer gesagt, der war mal dagegen. Aber heute gibt es eine öffentliche Definition, die heißt, Religion ist eine nur für Subjekt bestimmte Gedankenkonstruktion, die ihren Sinn und ihren Wert darin hat, dass sie dem Subjekt Trost und Sinn spendet. Ja, bitte, ist das was anderes als Opium fürs Volk? Es ist ja richtig die Definition, es ist eben dafür da, dass die Leute sich einlullen und dann sich mit was zufrieden geben. Religion hat einen nur subjektiven Wert, ist die Botschaft. Jede Religion soll die andere neben sich dulden, jeder Gott soll den anderen Gott neben sich dulden. Eine Auskunft, auf Gott kommt es schon an, aber auf deinen nicht.